Halleluja. So, das Programm für den Nachmittag sieht so aus. Ich werde ein Stündchen lehren und dann soll Gelegenheit noch sein für Fragen. Fragen zu Thema Heiliger Geist, Leben mit dem Heiligen Geist, aber auch dann darüber hinaus, was das auch mit Gemeinde zu tun hat und Jüngerschaft und solche Dinge. Okay, ich werde jetzt ein bisschen herausspringen aus der Linie oder einen Exkurs machen, der aber unbedingt wichtig ist. Heute Abend werde ich dann weitersprechen über einen anderen wichtigen Dienst des Heiligen Geistes. Jetzt will ich darüber sprechen, eine Anleitung geben aus dem Wort Gottes, wie wir, du, jeder Einzelne von euch, wie ihr in der Lage seid, einem Neubekehrten zu helfen, in diese Dimension des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, inklusive Sprachenreden, hineinzukommen. Das ist von äußerster Wichtigkeit, dass jeder einzelne Gläubige das versteht und weiß, was er zu machen hat. Wie oft erlebe ich das am Ende der Versammlung? Jemand kommt nach vorne und hat da einen Neubekehrten im Schlepptau und sagt, hier, der hat sich bekehrt und jetzt bet du mal für den. Kannst du beten, dass der jetzt das Sprachengebet empfängt? Ich sage, ja, ich kann, aber kannst du auch? Das ist die Frage, ob ich kann, das kann ich mit Ja beantworten, aber kannst du? Ja. Wir können nicht solche Dinge delegieren und sagen, ja, die Leiterschaft wird das schon machen. Sondern wir müssen Verantwortung übernehmen und müssen mit diesen Dingen so umgehen, wie am Anfang in der ersten Gemeinde damit umgegangen ist. Ja? So, wenn das für dich geläufig ist, wenn du das weißt und genau erklären kannst von der Bibel, einem Neubekehrten, warum er das braucht und wie er das empfängt, dann kannst du hier sitzen und deine Zeit genießen und für die anderen beten oder weiß ich nicht, was machen. Ich will auch jetzt an dieser Stelle schon sagen, dass ich ähnlich wie bei größeren Sachen oder Kurzbibelschulen oder Sommerbibelschulen, oder, am Ende werde ich das gesamte Konzept von allen meinen Lehren anbieten als PDF-Datei für jeden, der das haben möchte. Und da sind dann die ganzen Schriftstellen drin und kannst das nochmal nachschauen. Das hilft dann, wenn du dann zu Hause die CD nochmal hörst, dann hast du das Konzept mit den Schriftstellen und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Dafür gebe ich aber noch Infos dann ganz am Schluss dann, dass man das dann bestellen kann. Okay. So, wie führen wir einen Neubekehrten hinein in diese Erfahrung? Was müssen wir ihm erklären? Was muss er wissen? Was muss er glauben? Was muss er tun? Gerade jetzt vor kurzem war ich wieder in einer Situation, Mitarbeiterschaft, und jemand sagt, ja, ich suche das schon seit vielen, vielen Jahren und ich habe auch dafür gebetet und ich habe es nicht bekommen. Ja. Wieder so ein klassischer Fall, wo man an das Thema nicht so rangeht, wie die Bibel sagt, dass man da rangehen soll. Der Heilige Geist wird nicht durch Gebet empfangen, sondern durch glaubendes Gebet. Und da kann man beten und beten und beten, da wird nichts passieren, wenn nicht zuvor Glaube da ist. Ja? Oder ich bin in Veranstaltungen gewesen, da wurde dann auch aufgerufen zum Empfang des Heiligen Geistes. Und dann waren die lieben Seelsorgehelfer oder Beter vom Ministry-Team und die standen dann da vorne und haben minutenlang da ihren Gebetspartner umarmt. Das ist sehr nett. Ja, das hat aber mit Empfang des Heiligen Geistes nichts zu tun. Ja, ansonsten ist es ein Ausdruck von Bruderliebe, ja, und besonders empfehlenswert Bruder zu Bruder und Schwester zu Schwester. Und ansonsten sollte das mal zwischen verschiedenen Geschlechtern sein, ist darauf zu achten, erstens nicht zu lange und zweitens sollte immer ein Schuhkarton dazwischen passen und dann ist das gut. Ja. Aber das ist Ausdruck der Bruderliebe, das hat aber mit Empfang des Heiligen Geistes nichts zu tun. Und es gibt noch kuriosere Methoden, wo du denkst, also wann hören wir mit diesen Dingen auf und wann tun wir einfach mal, was die Bibel dort sagt. So, zuallererst, das ist also quasi mein ungefähr anderthalb, zweistündiges Bibelstudium, was ich viele Male benutzt habe für langjährige Christen, auch besonders aus dem evangelikalen Lager. Das ist meine Spezialität, das mache ich besonders gerne. Nee, wirklich. Ja? Weil die so viele Fragen haben und an ihren Fragen lernst du. Das ist fantastisch, das ist wunderbar. Für die Neubekehrten von der Straße, die richtig aus der Welt kommen, geht das in der Regel in 5 Minuten. Die haben Jesus angenommen und du sagst, weißt du was, da gibt es noch was Besseres. Ja? Und willst du das auch haben? Du musst ihn nicht überreden, der hat Jesus angenommen, der will jetzt alles haben. Ja? Und du betest für den und der fängt an, in Sprachen zu beten. In 5 Minuten, das ist absolut einfach. Kompliziert sind die Gläubigen, die über Jahre in Gemeinden sitzen, auch in Pfingstgemeinden. Und haben keine Ahnung, was das Wort Gottes über das Thema sagt, haben überhaupt kein Verständnis, wofür das gut ist und warum Gott ihnen das gibt und warum sie das haben sollen und wie sie da reinkommen. Kein Verständnis. Und dieses Verständnis kommt nicht durch noch mehr Beten, sondern durch das Wort. Die Lehre des Wortes über dieses Thema ist wichtig. Und hier wenden wir ein Prinzip an, das überall gültig ist bei Textauslegung. Zu irgendeinem Thema müssen alle Schriftstellen herangezogen werden. Man kann nicht eine Lehre aufbauen über eine Aussage in der Schrift, auch wenn es andere gibt, die diese Aussage widersprechen, aber man nimmt diese eine, aus welchen Gründen auch immer, das geht nicht, sondern es muss eine Gesamtschau sein und alle Schriftstellen zu dem Thema müssen mit einbezogen und betrachtet werden. Und wenn wir das tun, dann entgehen wir vielen, vielen Irrtümern, auch bei dieser Sache mit Heiligen Geist. Und erstes möchte ich herausstellen, bei der Lehre um die, wir sagen auf Geistestaufe, ja, Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder getauft werden in den Heiligen Geist. Der Begriff Geistestaufe kommt nicht in der Bibel vor. Aber es kommt vor, getauft werden in den Geist. Und das hat unser Herr selber benutzt, sodass es nicht verkehrt, diesen Ausdruck zu gebrauchen. Und aus dem Verb leitet sich dann halt dieses Substantiv ab. Aber wenn man es ganz genau nehmen will, dieser Begriff Taufe in den Heiligen Geist kommt nicht vor. Aber getauft werden. Das ist ja, worum es geht. Und bei diesem Thema geht es nicht um Errettung. Ich weiß, dass am Anfang der Pfingstbewegung, und jetzt neulich habe ich es auch wieder gehört, manche Gruppen sagen, ja, also wenn du nicht in Sprachen redest, bist du nicht errettet. Das ist totaler Unsinn. Das ist nicht schriftgemäß. Damit helfen wir niemandem. Und wir sind nicht mehr auf dem Boden der Schrift. Bei der ganzen Sache von Heiligen Geist und Sprachenrede geht es nicht um Errettung, sondern es geht um Kraftausstattung für unser Leben hier auf der Erde. Da haben schon mal viele, viele Gläubige totale Vorbehalte. Du sprichst nicht in Sprachen, dann kriegt er zu hören, ja, dann bist du gar nicht Kind Gottes. Das geht nicht, weil das nicht, das hat kein Fundament, das können wir nicht machen. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende der Erde. Es geht um die Erfahrung der Kraft, darum geht es. Und das hat Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 8, das hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, die schon zu am Ostermorgen nach der Auferstehung den Heiligen Geist empfangen hatten. Ostermorgen empfangt Heiligen Geist, er haucht sie an und sie bekommen den Heiligen Geist und werden von Neuem geboren. Du weißt, dass keiner von den Jüngern von Neuem geboren war für die 3 Jahre. Ja? Weil um von Neuem geboren zu sein, muss man glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Das konnte kein Jünger glauben, deswegen war kein Jünger neu geboren. Sondern das fing erst an mit Ostern. Jesus, der Erstgeborene aus den Toten, und dann alle anderen danach. Ja? So, da haben wir den interessanten Punkt, da sind Menschen, die glauben an Jesus, sind von Neuem geboren, haben auch in einer Weise, ich sage in einer Weise, den Heiligen Geist empfangen und sind durch das Werk des Heiligen Geistes von Neuem geboren. Und denselben Menschen sagt Jesus, wartet, da kommt noch was anderes. Bevor ihr loslegt, da kommt noch etwas anderes. Ihr braucht eine andere, eine zusätzliche Erfahrung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Bibel eindeutig einen Unterschied macht zwischen Gotteskindschaft oder der neuen Geburt. Ja, neue Geburt ist ja, wir sind jetzt in die Familie Gottes geboren. Wir glauben an den Namen Jesu und wir sind von Gott geboren. Von dem Moment an gehören wir zur Familie Gottes. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes sind vom Geist geboren. Das ist ein großer Unterschied. Und Seine Kinder, die von Neuem geboren sind, sie sollen die Erfahrung des Heiligen Geistes machen. In vielen, vielen Kreisen wird das geleugnet, es gibt keine Erfahrung des Geistes nach der Bekehrung. In der Bibel sehr wohl. In der Bibel sehr wohl. Angefangen mit den Jüngern, Ostermorgen bekehrt, von Neuem geboren, und dann sollen sie warten auf den Heiligen Geist. Oder nehmen wir diese Frage von Paulus in Ephesus, Apostelgeschichte 19, er trifft dort eine Gruppe von Jüngern und er fragte diese Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden wart? Die waren eindeutig gläubig. Paulus hat es ihnen selber bestätigt. Und es wird auch beschrieben, durch den Dienst eines brennenden Evangelisten, Apollos, wurden sie ins Reich Gottes gebracht, haben sich bekehrt. Aber Apollos, wie das bei manchen Evangelisten so ist, hatte kein sehr breites Spektrum von Lehre und er wusste nichts vom Heiligen Geist. Und deswegen hat er ihnen das auch nicht vermitteln können. Was nicht gelehrt wird, wird nicht geglaubt. Was nicht geglaubt wird, wird nicht erfahren. Er hat von Jesus geredet und zwar richtig, er lehrte richtig von Jesus, heißt es ausdrücklich. Der Heilige Geist ist so weise, macht da so eine kleine Zwischenbemerkung, Apollos lehrte richtig von Jesus. Warum? Weil 1900 Jahre später die Evangelikalen kommen würden und würden sagen, das waren ja Jünger von Johannes dem Täufer, das waren ja gar keine Christen. Und was Paulus gemacht hat, der hat sich ja zur Bekehrung geführt. Diese Jünger in Ephesus waren Christen, so wie du und ich. Weil sie den Dienst von Apollos bekommen haben und Apollos hat richtig von Jesus gelehrt. Und wenn man richtig von Jesus lehrt, kommen am Ende nicht Jünger von Johannes raus, sondern Jünger von Jesus. Richtige Lehre bringt richtige Ergebnisse, sodass eine mutwillige Verdrehung dieser wichtigen Tatsache, wenn man also sagt, ja, die waren gar nicht Jünger Jesu und deswegen hat Paulus die zur Bekehrung gebracht. Nein, Paulus hat sie nicht zur Bekehrung gebracht, sondern Paulus hat gemerkt, da stimmt was nicht und hat gecheckt, was die Grundlagen sind und fragt als erstes, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr oder nachdem ihr gläubig geworden wart? Wenn nur das stände im Neuen Testament, wüssten wir schon, man kann gläubig werden, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Sonst was soll diese Frage? Warum fragt Paulus das, wenn die dann sagen würden, Paulus, das ist doch allgemeines Wissen, wenn man bekehrt ist, hat man den Heiligen Geist empfangen. Das wissen wir doch, das ist doch automatisch, das ist dasselbe wie Bekehrung. Paulus hat das nicht so gesehen, sonst würde diese Frage keinen Sinn machen. Ja? Seht ihr das auch so? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also diese Frage zeigt, Bekehrung und Empfang des Heiligen Geistes ist nicht identisch. Und zweitens, es gibt auch ein Merkmal, woran man wissen kann, ob man oder ob man nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Diese Frage impliziert, man kann es wissen. Es gibt Merkmale. Hat jemand den Heiligen Geist empfangen oder nicht? Ja. Hier begegnet uns sehr oft eine Argumentation auf der Erfahrungsebene, die ungefähr so lautet, ja, natürlich habe ich den Heiligen Geist empfangen, weil ich lese jetzt Bibel, ich lebe mit Jesus, ich erlebe das Reden Gottes, ich erlebe übernatürliche Dinge, ich erlebe, wie Gott mich führt. Das kann ja alles ohne den Heiligen Geist gar nicht sein, also habe ich den Heiligen Geist empfangen. Das ist eine Begründung auf der Ebene der Erfahrung. Aber die Schrift geht anders an diese Sachen ran. Man ist Kind Gottes, natürlich durch das Werk des Heiligen Geistes. Natürlich, ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus sehen und kann niemand umkehren und dein Vertrauen auf Jesus setzen. Aber in der Schrift, im Neuen Testament, wird Bekehrung oder für Bekehrung niemals die Formulierung gebraucht, den Heiligen Geist empfangen. Nicht ein einziges Mal findest du eine Passage, wo Menschen sich bekehren und sie empfangen den Heiligen Geist und das ist das Gleiche. Sondern du siehst, dass das eben nicht das Gleiche ist. Beispiel die Jünger, ein anderes Beispiel ist Samaria. Da ist Philippus, er predigt dort das Evangelium vom Reich Gottes und Viele Menschen in Samaria nehmen das Wort an. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Und dort lesen wir, dass diese Menschen diese Botschaft von Philippus angenommen haben, dass sie Jesus angenommen haben, dass sie sich haben taufen lassen. Und es war große Freude in der Stadt, Vers 8, große Freude. Und dann in Vers 14, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Diese Menschen waren Christen, die haben die Botschaft von Jesus und vom Reich Gottes angenommen und haben sich taufen lassen. Und das hören die Apostel in Jerusalem. Und was machen sie? Sie schicken zwei hin mit einem Auftrag, mit einem Plan. Wir werden jetzt hingehen und für diese Neubekehrten beten, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Neubekehrte brauchen den Heiligen Geist. Und die Apostel haben nicht gesagt, bei uns zu Pfingsten hat Gott das von alleine gemacht. Niemand hat für uns gebetet, niemand hat uns unterwiesen. Wenn Gott das möchte in Samaria, dann wird er das tun. Wir schauen mal zu und warten mal ab, was passiert. Sie haben verstanden, es ist die Aufgabe der Leiterschaft, dafür zu sorgen, dass alle Neubekehrten den Heiligen Geist empfangen. Es ist die Aufgabe der Leiterschaft. Neubekehrten zu sagen, herzlich willkommen, wunderbar, dass ihr jetzt dazugehört. Der nächste Schritt heißt jetzt, ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Das sagt die Leiterschaft, die Initiative geht von der Leiterschaft aus. Dasselbe wie zu Pfingsten, als sie getroffen waren vom Wort Gottes, die frommen Juden, ja, und sie sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, Petrus gibt ihnen klare Anweisung, tut Buße. Lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ein ganz klares Programm. Hat nicht gesagt, wenn Gott möchte, wenn Gott euch gnädig ist oder vielleicht sogar empfangt ihr das, was wir auch zu Pfingsten bekommen haben. Nein, die Apostel haben ein klares Konzept, wie der Start im Reich Gottes aussieht. Und das ist Umkehr, Wassertaufe und Empfang des Heiligen Geistes. Das ist der Start. So geht's los. Und wir haben heute viele, die mitmachen, die kurz vorm Start sind. Und das ist unser Problem. Die sind nicht getauft und die sind nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir nennen das Freiheit im Geist. Wir nennen das eine tolerante Gesinnung. Davon finden wir nichts im Neuen Testament. Das heißt, als die bei Cornelius sich bekehrt haben und Petrus befahl, dass sie sich taufen ließen. Das war nicht ein Wunsch oder ein kleines Angebot, sondern da kam ein klares Kommando von vorne. Ihr habt jetzt Jesus angenommen, ihr müsst jetzt getauft werden. Lasst schon mal das Wasser ein, es geht gleich los. Ja? Nicht, ist da einer so geneigt und würde vielleicht und wir hätten große Freude, wenn oder so. Ja? Je klarer wir Dinge sehen, je klarer wir Dinge vorstellen, umso klarer sind auch die Reaktionen der Menschen. Es ist wirklich so. Und je verschwommener wir sind in unseren Vorstellungen, je verschwommener wir etwas präsentieren, umso verschwommener werden die Reaktionen der Menschen sein. Und darum hast du heute Gemeinden, sogar Pfingstgemeinden, wo es einen nicht kleinen Teil von Menschen gibt, die überhaupt nicht erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wenn das dann überhand nimmt, ich sage, warum schraubt ihr nicht euer Schild ab und schreibt da Baptistengemeinde dran? Pfingstgemeinde hat was mit Pfingsten zu tun, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun, das ist das Merkmal. Und das ist ein wunderbares Merkmal. So, die Apostel haben verstanden, wir müssen den Neubekehrten helfen. Wir warten nicht ab, was jetzt Gott tut. Wir gehen hin. Und schau genau hin, was sie getan haben. Sie beten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Sie gingen nicht hin, um zu beten, ob Gott ihm vielleicht geben möchte. Das ist ein Riesenunterschied. Was ist das Ziel ihres Gebetes? War ein Erlebnis bei den Bekehrten, nicht einen unwilligen Gott willig zu machen. Sie haben nicht gebetet, dass Gott geben möchte. Gott hat zu Pfingsten den Heiligen Geist ausgegossen. Und seitdem ist er da. Und jeder Gläubige soll das hören, soll verstehen, was das bedeutet und soll motiviert werden durch das Wort Gottes, durch unser Vorbild und durch das Wort Gottes, dass er weiß, er braucht das auch. Er braucht das auch. Und wie verächtlich und wie gleichgültig wird darüber geredet. Menschen sagen, du, wenn dir das was bringt, schön, aber ich kann damit nichts anfangen. Und warum soll ich etwas beten, was ich nicht verstehe? Also das widerstrebt meiner Natur und ich sehe da auch keinen Sinn drin. So reden Menschen über Sprachengebet. Schon mal gehört? Stell dir vor, du lädst mich ein zum Besuch und ich komme mit einem wunderbaren Geschenk. Ja, so 1,50 Meter Blumenstrauß oder irgendwie sowas. Und ich will dir das Geschenk machen und du fängst an zu lamentieren. Ich weiß nicht, was das soll und überhaupt und warum und nee und das braucht man doch nicht. Und ich sage, hallo, so ehrt man nicht seine Gäste. Mäkeln kannst du hinterher, jetzt erstmal mit Freude nimmst du das Geschenk an. Ja? Und Gott kommt und sagt, ich habe ein Geschenk. Und wir sagen, das macht keinen Sinn für mich, das verstehe ich nicht, das brauche ich nicht, geht auch ohne. Merkst du, was das für eine Haltung ist? Der mangelnden Ehrfurcht. Nicht Gott ist Gott, wir sagen Gott, wenn wir das alles gemacht hätten, wir hätten das ohne das gemacht. Wir wüssten das viel eleganter, viel seeker-sensitive, ja, viel, viel attraktiver für die Leute von draußen. Die würden keinen Anstoß nehmen. Guck mal, was im Pfingsten passiert ist. Die haben Anstoß genommen an deinen Leuten. Wir hätten eine elegante Art und Weise. Das passt so voll in unsere Kultur hinein. Christsein passt nicht in diese Kultur und es passt überhaupt in keine Kultur. Es ist extraterrestrisch. Es passt in keine Kultur. Und wir müssen nicht das Evangelium passgerecht machen, sondern wir müssen die Neubekehrten passgerecht machen für die neue Kultur. Das ist, was wir zu tun haben. Ja. So, die haben verstanden, die brauchen den Heiligen Geist und dafür müssen wir beten. Und wir gehen jetzt dahin. Und sie legten die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. So, es hatte was mit Hände auflegen zu tun, aber das ist nicht alles. Paulus sagt, habt ihr den Geist empfangen, oder ihr habt den Geist empfangen durch die Predigt vom Glauben. Nicht das Hände auflegen und das Beten ist entscheidend, sondern Glaube ist entscheidend. Alle Segnungen von Gott werden durch Glauben empfangen. Und Glaube ist eine Gewissheit im Herzen, eine übernatürliche Gewissheit, eine Überzeugung von etwas, was man nicht anders irgendwie sehen kann oder sich erklären oder beweisen kann. Man weiß, dass man weiß, das ist der Wille Gottes. Und das ganze Ziel, wenn du einen Neubekehrten hast, wenn du ihn hineinführen willst in diese Dinge. Das Ziel deiner Lehre, deines Bibelstudiums, muss sein, am Ende von deinem Bibelstudium weiß er, das hat Gott für ihn und es kommt durch Beten im Glauben. Es ist der Wille Gottes, dass du das bekommst, wirst du ihm erklären. Und du wirst es bekommen, wenn du Glauben hast im Herzen. Und deswegen dauert dein Bibelstudium so lange, bis Glaube in seinem Herzen ist. Ich würde niemals vorher mit jemandem beten, der nicht glaubt. Ich würde das nicht tun, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Und am Ende werde ich noch beschuldigt, siehst du, du hast versprochen und hat gar nicht funktioniert. Ich mache das nicht. Ich bringe das Wort, bis Glaube da ist. Und das kann manchmal bei Menschen, die über lange Zeit in ihrer Gemeinde durch unzureichende Lehre immunisiert wurden für die Wahrheit. Das kann Stunden dauern. Aber die Zeit musst du dir nehmen. Es muss durchdringen und es muss Klick machen, es muss zu einem Punkt kommen, wo jemand sagt, du hör auf zu reden, ich weiß, das ist der Plan Gottes, das ist der Wille Gottes, lass uns jetzt beten und ich empfange. Dann weiß ich, da ist Glaube da. Ich frage auch, wenn wir jetzt beten, wirst du empfangen? Und wenn der sagt, wäre schön, oder du, bei meinem Kumpel hat es auch geklappt, probieren wir doch mal. Das ist kein Glaube. Glaube weiß, das hat Gott für mich und jetzt hole ich mir das Geschenk ab und ich empfange jetzt. Das ist Glaube. Und wenn der Punkt da ist, dann betet ihr. Und wenn der Punkt nicht da ist, wieder zurück ins Wort und schauen, wo sind die Fragen, wo klemmt es, bis das Wort jede Frage, jeden Zweifel, jede Unsicherheit, jeden Vorbehalt aufgelöst hat. So lange muss das Wort sein Werk tun. Und am Ende ist Glaube da und Glaube empfängt. Wer bittet, empfängt. So, das ist unsere Vorbereitung. Durch das Wort Gottes den Unglauben und die falschen Vorstellungen, die da sind, ausräumen, Stück für Stück. Und da sind so viele Vorstellungen, so viele seltsame Ideen, auch sogar ganze Teile der Christenheit, wie traurig, sind erfüllt von Angst vor dem Heiligen Geist. Und wenn du mit ihnen sprichst, sag, was weißt du über den Heiligen Geist? Ja, also was mir beigebracht wurde, da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist, was ich ihnen beigebracht habe. Sonst noch irgendwas. Nee, das war eigentlich das Hauptthema. Da muss man ganz vorsichtig sein. Du, wie geht es Gott bei so etwas? Wie ich schon gestern versucht habe zu erklären, neutestamentliches Christsein ohne den Beistand, das aktive Wirken des Heiligen Geistes funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. So wie dein Auto nicht ohne Benzin fährt. Es kann nicht. Hast ein schönes Auto, aber wenn da nicht Energie reinkommt, dann wird es keinen Meter vorwärts gehen, es sei denn, du schiebst es. Und das ist, was viele mit dem Christenleben tun. Mühsam schieben sie einen Karren, statt drauf zu sitzen und Gas zu geben und zu fahren. Und dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. Anderes Beispiel für Bekehrung und nachfolgende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 9, Saulus hat sich bekehrt oder der Herr hat ihn erreicht und umgedreht. Und dann schickt er den Ananias und Ananias kam dann und hat für ihn gebetet, dass er wieder sehend wird und mit Heiligen Geist erfüllt wird. Das war ein Jünger, das war kein Apostel. Irgendein Jünger kann für irgendeinen Neubekehrten beten. Das muss man nicht hochdelegieren an die Leiterschaft. Stellt euch vor, wirklich, unsere Gebete werden erhört und es gäbe eine mächtige Welle des Heiligen Geistes. Innerhalb von wenigen Monaten würden ein paar hunderttausend Menschen sich bekehren. Dann brauchen wir Vollzeitpastoren zum Taufen und für Geistestaufe, die von morgens bis abends nur das machen. Das kann doch nicht sein. Du bist verantwortlich, das ist dein Arbeitskollege, der hat sich bekehrt, du lädst ihn zum Kaffee, sagst, wir machen mal die Bibel auf, du, da gibt es noch eine Überraschung und die wird heute Abend angeguckt und ausgepackt und am Ende von deinem Bibelstudium geht der sprachenbetenderweise nach Hause. Das ist normal, das ist Standard. Das muss nicht hier vorne im Gottesdienstraum passieren. Und je klarer deine Vorstellung ist, was die Bibel darüber sagt, umso einfacher ist es. Wenn wir die Ereignisse in der Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass es für ein und dasselbe Ereignis verschiedene Begriffe gibt. Jesus sagt, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet getauft werden in den Heiligen Geist. Dann im nächsten Kapitel, Kapitel 2, passiert es, der Heilige Geist kommt, aber was steht da? Sie wurden alle getauft in den Heiligen Geist. Der Heilige Geist fiel auf sie. Sie wurden voll des Heiligen Geistes. Aber Jesus hat es angekündigt als, ihr werdet getauft in den Geist. So, da sehen wir eine Reihe, noch gibt noch mehr verschiedene Ausdrücke, die Synonyme sind, die alle das Gleiche beschreiben mit verschiedener Ausdrucksweise. Da gibt es erfüllt werden mit Heiligen Geist, da gibt es den Heiligen Geist empfangen, der Heilige Geist fällt auf jemand, der Geist wird gegeben, der Heilige Geist kommt auf jemand und alles redet von derselben Geschichte, aber niemals von Bekehrung, niemals von Bekehrung. Sondern von der Erfahrung nach der Bekehrung. Und wir haben in der Apostelgeschichte 5 Ereignisse, wo beschrieben ist, wie Menschen den Heiligen Geist empfangen. Und dann haben wir eine 6. Passage, wo ein Ereignis sozusagen nochmal wieder berichtet wird. So, wir haben 6 Berichte, aber 5 Ereignisse. Und wir sehen dort, am ersten Ereignis und dann in Apostelgeschichte Kapitel 10, das ist bei Cornelius, und Apostelgeschichte 19, das sind diese Jünger von Ephesus. Wir sehen, wie dort Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist und sofort im Anschluss in Sprachen beten. Wir haben 2 Ereignisse, wo das nicht erwähnt wird. Aber vorsichtig, was bedeutet das? Also in 3 von 5 Fällen passiert das? Und in 2 von 5 nicht? Ist das hier eine statistische Aussage? Nein, es gibt einfach einen verschiedenen Fokus. Was will hier der Schreiber mitteilen? Ja? Wenn ich sage, also es hat draußen geregnet, ich ging raus, ja, und fand dort 10 Euro auf der Straße. Ich habe nicht erwähnt, dass ich pitschnass geworden bin, weil es geregnet hat. Aber heißt das, dass ich das nicht erwähne, dass ich nicht nass geworden bin? Nein, mein Fokus sind die 10 Euro, die ich da gefunden habe. Und die waren mir so wichtig und danach habe ich mich gebückt und die habe ich gegriffen. Und klar bin ich nass geworden, weil ich ohne Schirm rausgegangen bin. Ja, aber dass ich das in meinem Bericht nicht erzählt habe, heißt nicht, es ist ein Wunder passiert. Ich ging raus und wurde nicht nass. Ja? So, du kannst nicht sagen, da haben wir 2 Ereignisse, da sprechen die nicht in Sprachen und deswegen muss das nicht immer so sein. Das ist eine Herangehensweise an das Wort, die nicht sehr clever ist. Ja? Sondern wir müssen schauen, sagt Gott grundsätzlich etwas über diese Fähigkeit, in Sprachen zu sprechen. Und da haben wir zuallererst Jesus, Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und das Zweite, was er aufzählt, ist, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn Jesus in die Zukunft schaut, sieht die Gemeinde, die es zu dem Zeitpunkt nicht gibt, er sieht eine in Sprachen sprechende Gemeinde. Das war Standard, genauso wie Dämonen austreiben Standard ist. Da brauchte man nicht einen speziellen Befreiungsdienst. Das war normal, dass man Autorität über böse Geister ergriffen hat und Menschen freigesetzt hat. Das war normal, das gehört dazu. So, Jesus glaubt und erwartet demzufolge, dass die, die an ihn glauben, in neuen Sprachen sprechen. Wenn wir nur das hätten, das wäre schon genug. Ja. Und dann sehen wir Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, diese berühmte und manchmal umkämpfte, umstrittene Passage. Vers 5, ich lese mal hier nach der Elberfeld. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. An dieser Stelle macht die Luther-Übersetzung etwas sehr Unseriöses. Sie macht dort einen irrealen Konjunktiv. Ich habe Deutsch studiert. Ja, irrealer Konjunktiv ist ein Wunschdenken, was nicht realistisch ist, was nicht den Tatsachen entspricht. Ja, ich wollte, ihr könntet alle in Sprachen sprechen. Da versteht jeder, das ist ein netter Wunsch, das geht aber nicht. Das Dumme ist nur, Paulus hat nicht in Lutherdeutsch gesprochen, sondern auf Griechisch. Ja. Einmal hat ein Mann Gottes die Lutherbibel kritisiert, wegen verschiedene Ungenauigkeiten und eine Schwester empört sich und steht auf und sagt, also wenn für Paulus die Lutherbibel gut genug ist, dann ist sie für uns auch gut. Ja? Aber Paulus hat auf Griechisch gesprochen und geschrieben. Und im Griechischen ist es noch stärker als in unserer geliebten Elberfelder. Tello heißt, ich will, nicht ich wünsche. Habe ich nachgeschaut. Ich kann nämlich so viel Griechisch, dass ich ein Lexikon auf Deutsch lesen kann, was griechische Worte erklärt. Und da steht, Tello heißt, ich will, nicht ich wünsche oder ich möchte. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Ja, will Paulus etwas, der ja unter der Inspiration des Heiligen Geistes seine Briefe geschrieben hat und das schließlich dann also kanonisiert wurde, ins Wort Gottes kam, will Paulus etwas, was nicht immer Gott will? Hallo, wo hat er diesen Wunsch her? Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Das ist Standard. Wir müssen begreifen, das Wort Gottes, Neue Testament, ist geschrieben von in Sprachen sprechenden Jüngern. An in Sprachen sprechende Jünger. Wenn man das nicht sieht, dann schaut man zurück und sieht aus der heutigen unüberschaubaren Vielfalt irgendwie und denkt, ja, da gab es auch eine Gruppe, die haben mit Zungen gesprochen. Ganz anders, du musst von da gucken, alle haben mit Zungen gesprochen und heute haben wir ein Durcheinander. Und warum haben wir Durcheinander? Weil der Standard, der damals galt, heute nicht mehr gilt. Diese wunderbare Gabe, in Sprachen zu sprechen, hat Gott für alle seine Kinder. Weil Paulus von der wichtigsten Funktion des Sprachenredens nämlich sagt, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Ja, und einige haben das und die dürfen sich erbauen und der Rest von uns guckt durch die Röhre. Und möchte sie auch gerne erbauen, kann aber nicht, weil Gott in seiner Weisheit das nicht allen gegeben hat. Hallo, was ist denn das für eine Denkweise? Wenn da ein Mittel ist zur Auferbauung, dann bekommen das alle. Das ist der Wille Gottes. Ich werde wahrscheinlich am Sonntag über diese Dinge noch ein bisschen mehr sprechen, wie das in der Praxis dann aussieht und wie wir wirklich Erbauung daraus bekommen. Ich möchte, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Dann gibt Paulus eine wertvolle Definition. Paulus war ein Mann der Begriffe. Er hatte klare Ordnung im Kopf. Er war kein Wirrkopf, er war kein Phantast. Er war nicht von Erfahrungen und Gefühlen so ergriffen, dass er das nicht in Ordnung bringen konnte und erklären konnte. Ja? Und er war nicht durcheinander. Und wenn er an einer Stelle sagt, Sprachenreden heißt, ich bete im Geist. Und wenn er an einer anderen Stelle dann wieder redet von Beten im Geist, dann kannst du wissen, er redet von Sprachengebet. Weil er macht nicht auf einmal im Epheserbrief eine neue Bedeutung für diesen Begriff. Wenn ein Lehrer Bedeutung wechselt, erzeugt er Verwirrung. Paulus war ein exzellenter Lehrer der Wahrheiten Gottes und er hat Definitionen gegeben und diese Definitionen nicht wieder gewechselt. Man kann nicht Definitionen geben und ein paar Jahre später alles wieder umschmeißen und neue Definitionen geben. Die Leute sagen ja, gehst du jetzt nach der ersten Version oder nach der zweiten Version? Ich verstehe es jetzt nicht. Es erzeugt Verwirrung. So wenn Paulus sagt, beten in Sprachen ist im Geist zu beten. Ja, 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Ja, Sprachenreden heißt im Geist beten. So, und in Epheser 6, geistliche Waffenrüstung, Kampf gegen die Mächte der Finsternis, nachdem die Waffenrüstung angelegt ist, was dann? Dann werden sie entlassen, gehen alle nach Hause. Nein, dann geht der Kampf los. Und wie wird gekämpft? Betet alle Zeit im Geist. Was bedeutet in Sprachen? Im Geist zu beten heißt in Sprachen zu beten. Die ganze Gemeinde hat nicht gesagt, die so glücklich sind, diese Gabe bekommen zu haben, die mögen danach in Sprachen beten, die anderen können mal eine Pause machen. Die ganze Gemeinde soll in Sprachen beten. Hier ist wichtig zu verstehen, dass das Sprachengebet verschiedene Funktionen hat. Mindestens 4 verschiedene Funktionen gibt es. Es gibt das persönliche Sprachengebet zur Auferbauung, wovon Paulus in 1. Korinther 14 redet. Es gibt das Sprachenreden im engeren Sinne als Geistesgabe. Geistesgabe ist immer definiert zum Wohle der anderen. Also eine übernatürliche Wirkung durch einen Gläubigen an die Versammlung oder an Einzelne, ja, in Sprachen, und das muss ausgelegt werden. Weil die Erbauung kommt nicht durch das Sprachenreden für die Zuhörer, sondern sie kommt durch eine verständliche Botschaft. Deswegen muss eine Botschaft an die Gemeinde notwendigerweise ausgelegt werden. Und da gab es Menschen, die diese Dienste hatten. Es gab viele verschiedene Dienste im Heiligen Geist. Und da gab es Menschen, die waren Sprachenredner. Die haben unter der Inspiration des Heiligen Geistes wie Weissagung ein Wort an die Gemeinde gegeben, aber in Sprachen. Und es gab Ausleger, und deswegen gibt Paulus die Order, wenn einer in Sprachen redet als Botschaft an die Gemeinde und es ist kein Ausleger da, dann soll er aufhören und dann ist gut. Dann müssen nicht noch 3, 4, 5 noch hinterher noch in Sprachen beten, weil es muss ausgelegt werden. Und wenn kein Ausleger da ist, weil der gerade in Urlaub ist oder vielleicht nicht im Geist ist, dann ist gut, dann lassen wir das mal. Ja. So ist auch zu verstehen, diese Passage. Lass uns da mal Moment, ich muss es suchen. In 1. Korinther 12 redet Paulus von den verschiedenen Diensten und Gaben in der Gemeinde. Und dort sagt er, in Vers 8, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen Wunderwirkung, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und diese Passage, wie er will, wird dann genommen. Siehst du, nicht alle reden in Sprachen. Aber Paulus redet nicht vom Sprachengebet in Korinther 14, wie in Korinther 14 von der persönlichen Auferbauung, sondern redet von, was der Heilige Geist in der Versammlung tut, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Und deswegen sagt er dann im Vers 29, sind etwa alle Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben alle Gnadengaben der Heilung? Nein. Reden alle in Sprachen? Nein. Legen alle aus? Nein. Da geht es um die Dienste, die in einer Gemeinde regelmäßig geschehen. Und da gibt es Menschen, oder nach dem Plan Gottes soll es Menschen geben, die haben den Dienst, an der richtigen Stelle, in der richtigen Art und Weise aufzustehen und an die Versammlung eine Botschaft in Sprachen zu geben. Und dann gibt es einen Dienst, wo jemand das, was da gesagt wurde, in einer unverständlichen Sprache, in der Muttersprache auslegt. Das sind Dienste. Und die Antwort ist, haben nicht alle das Gleiche, natürlich nicht. Und nicht alle tun das, nicht alle legen aus, nicht alle reden in Sprachen. Ja. Es muss doch eine Harmonie geben zwischen dieser Passage, reden sie alle in Zungen, 1. Korinther 12, 29 und 1. Korinther 14, 5, ich will, dass ihr alle redet. Hat Paulus denn vergessen, was er 2 Kapitel vorher gesagt hat, und stellt eine unsinnige Frage, wo alle sagen, Paulus, hast doch schon beantwortet, nicht alle reden in Sprachen. warum musst du denn jetzt sagen, ich will, dass ihr alle redet? Paulus war kein Wirrkopf. Und was er gelehrt hat, hat Sinn gemacht und es passte zusammen. Und deswegen darf man nicht 1. Korinther 12,29 nennen, nicht alle reden in Sprachen. Siehst du, also das ist nicht für alle. Dienst ist etwas anderes als persönliche Auferbauung. Wir alle sollen uns persönlich aufbauen und haben dann, wenn wir aufgebaut sind, verschiedene Dienste. Nicht alle sind Lehrer, nicht alle sollen Propheten sein oder Apostel oder sollen im Heilungsdienst mit übernatürlichen Wunderkraften wirken und all diese Dinge. Wir sollen alle für Kranken beten. Aber es gibt Menschen, die haben Gaben der Heilungen. Oftmals, das sind dann Evangelisten. Ja? Und sie dienen in diesem. Ja? Das ist mir ganz wichtig, dass wir da nichts durcheinander bringen. Ja? So, da gibt es also den Dienst, die Geistesgabe des Sprachenredens. Da gibt es das Sprachenreden zur persönlichen Auferbauung, 1. Korinther 14. Dann gibt es Danksagung und Lobpreis im Heiligen Geist. Und dann gibt es Fürbitte und Gebetskampf im Heiligen Geist, Epheser 6. So mindestens 4 verschiedene Funktionen, die auch verschieden ausgeübt werden. Wenn wir gemeinsam im Geist singen, ja, niemand muss kommen und sagen, wie heißt jetzt die Auslegung? Ihr habt in Sprachen und da war keine Auslegung da. Manche Evangelikale, die fixieren sich darauf und sagen, ich war im Gottesdienst und da stand ich neben einem und der hat in Sprachen gebetet und das wurde nicht ausgelegt und das ist nicht biblisch. Paulus sagt, wenn eine Botschaft in Sprachen kommt, die nicht ausgelegt wird, weil der Ausleger, aus welchen Gründen auch immer, im Moment nicht funktioniert, dann ist es immer noch erlaubt, für sich selber und zu Gott in Sprachen zu reden. Es ist erlaubt. Das sagt Paulus ausdrücklich. Das ist ein Unterschied zwischen ich bin in der Reihe und halblaut bete ich zum Herrn für mich selber oder ich gebe eine Botschaft an die Gemeinde, die ausgelegt werden muss. Da ist ein Unterschied. Und wenn ich persönlich bete, die persönliche Gebetssprache muss nicht ausgelegt werden. Kann aber auch. Wir können unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Maß von Glauben, dass der Heilige Geist wirkt, eine bestimmte Intensität der Gegenwart Gottes, wir können unser eigenes Sprachengebet auslegen. Und ich würde euch sehr ermutigen, danach zu suchen. Das ist eine extrem erfrischende und belebende und überraschende Angelegenheit. Das ist wie wenn du neben dir stehst und du hörst dir selber zu. Und da kommen Dinge, die sind so klar und die sind so gut und du benutzt auch eine andere Ausdrucksweise, wie du normalerweise nicht reden würdest. Und da ist eine solche Güte und Klarheit und Autorität dahinter. Du fühlst dich sehr persönlich angesprochen. Das ist eine wunderbare Sache, zu erleben, wie Gott durch dich redet. Wie manchmal Gott Pläne, die er hat für dich selber, offenbart. Ich werde es nie vergessen. Irgendwann Mitte der 80er Jahre habe ich eine starke Gebetszeit in meinem Büro gehabt. Der Heilige Geist war so mächtig da. Ich habe lange und intensiv und sehr ausdrucksstark unter der Salbung des Heiligen Geistes in Sprachen gebetet. Und als ich fertig war, habe ich das ausgelegt. Und ich habe gestaunt, weil ich gehört habe, wie Gott versprochen hat, er wird den Kommunismus richten und der eiserne Vorhang wird fallen und er wird Freiheit geben für diese Länder. Und er hat dann noch ein paar andere Details gesagt, um was es in den Ländern braucht. Es braucht Gläubige in den Ländern, die unter der oder von der Einschüchterung dieses Geistes aufstehen und in die Freiheit kommen und sozusagen wie Vorläufer schon in die Freiheit gehen, während das System noch da ist. Und das würde Gott benutzen, das System zu knacken. Interessante Dinge. Und das ist, warum wir dann 88, 89 nach Rumänien gefahren sind. Wir suchten Gläubige, die das glauben würden. Und wir haben gesagt, Gott hat gesprochen, dieses elende Ceausescu-System wird runterkommen, es wird zu Ende kommen. Und die meisten haben uns angeschaut, haben gesagt, das wäre so schön. Aber wisst ihr, ihr kommt aus dem Westen, ihr wisst nicht, was das hier ist. Ihr wisst nicht, wie brutal das ist, wie Kontrolle hier ausgeübt wird, wie wir überwacht werden, was hier passiert. Ihr wisst nicht all das. Ihr habt das gut gemeint, Dankeschön. Aber Gott hat wirklich gesprochen. Gott hat es wirklich getan. Es ist fantastisch. Und in keiner Weise will ich sagen, dass das irgendwas mit meinem Sprachengebet und meiner Auslegung zu tun hat. Gott hat es vielen Menschen offenbart. Und wir haben eine Gebetsgruppe gehabt. Wir haben jahrelang dafür gebetet, dass dieser Tag kommt. Und als der 9. November kam, ich kann dir nicht beschreiben, was das für eine Atmosphäre war. Ich habe niemals in meinem Leben so etwas erlebt wie da. Und seitdem nie wieder. Wir waren wie die Träumenden. Wir sahen im Fernsehen, für was wir gebetet haben. Und das war eine Mischung zwischen Jubel und Unglaube. Es passierte, wir sahen es und wir konnten es nicht glauben. Es war verrückt. Es war total verrückt. 2 Tage war Party. Unterricht in der Bibelschule war völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Es war gewaltig. Der Heilige Geist will das Zukünftige offenbaren und ein Mittel ist Sprachenrede mit Auslegung. So, da sind verschiedene Funktionen, die Gott unter dieser einen Überschrift Sprachengebet dort hervorbringt. Okay. Noch eine andere Stelle, die zeigt, wie das Allgemeingut ist für alle Gläubigen. Judas 20. Erbaut euren Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. An alle Gläubigen geschrieben. Alle sollen im Heiligen Geist beten. Was bedeutet in Sprachen beten? Alle. Da steht nicht, die Glücklichen, denen Gott diese Gabe geschenkt hat, die dürfen das jetzt tun. Die anderen gucken wieder mal in die Röhre. Nein, es ist für alle. Alle haben das, alle sollen das praktizieren, alle sollen auferbaut werden. Jetzt ganz praktisch, also zusammenfassend, wie kommt jemand, wie bringen wir jemanden hinein in die Erfahrung der Geistestaufe? Es kommt durch Glauben zustande. Er braucht das Wort über dieses Thema und das Wort wird in ihm Glaube hervorbringen. So dieses Wort, das wir bringen, muss zeigen, Kinder Gottes bitten Gott und Gott gibt. Jedes Kind Gottes darf und soll den Vater bitten um den Heiligen Geist. Das ist, was Jesus gesagt hat, Lukas 11. Ja? Und er bringt dieses Beispiel mit unzuverlässigen und fehlerhaften irdischen Vätern, die es nicht fertigbringen würden, wenn das Kind Bedürfnisse hat, ihm ein gefährliches Imitat zu geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Das ist, was Jesus sagt. Da kommt Glaube. Jesus sagt, ich kenne den Vater, du kennst den Vater nicht, aber ich weiß, wenn du ihn bittest um den Heiligen Geist, er gibt. Wenn du um den Heiligen Geist bittest, er gibt. Das ist, was Jesus gesagt hat. Jeder, der bittet, empfängt. Das ist diese wunderbare Passage. Lukas 11, glaube ab Vers 9. So, die Sache ist bei Gott entschieden. Es ist der Wille Gottes und er gibt es jedem. Dann muss diese Belehrung beinhalten, es geht darum, dass ich empfange. Es geht nicht darum, gibt Gott. Es geht darum, dass ich empfange. Ich muss empfangen durch die Predigt vom Glauben. Ja? Und dann muss jede Unklarheit, jede Vorbehalt, jede Frage muss durch das Wort Gottes geklärt und beantwortet werden. Und sagte schon, Glaube ist eine Gewissheit, eine Überzeugung. Wenn du mit der Lehre fertig bist, dann frag, so wenn wir jetzt, weißt du, was du jetzt tun sollst? Ja, ich soll jetzt bitten. Okay, du sollst bitten um den Heiligen Geist. Was wird passieren, wenn du jetzt bittest? Ja, ich weiß nicht. Wieder zurück ins Wort. Vielleicht wird Gott mein Gebet hören. Wieder zurück ins Wort. Die einzige Antwort, die dir hilft oder grünes Licht gibt, weiterzugehen, ist, ich weiß es, es ist der Wille Gottes, wenn wir jetzt beten, ich empfange jetzt. Das kommt durch das Wort. Und bis das nicht da ist, Wort, 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 Wort. So, dann kommt der Moment des Bittens. Wer bittet, empfängt. Man empfängt im glauben. Was bedeutet das? Man hat keinen anderen Beweis, außer die Gewissheit im Herzen, Gott ist treu und Gott hält sein Wort. Das ist Glaube. Viele Leute beten und dann warten sie auf den heiligen Schauer oder auf das Zittern oder auf die Freude oder auf irgendein Symptom oder irgendeine Sache. Wir warten auf gar nichts, sondern wir kommen mit einem glaubensvollen Herzen. Und du hast durch deine Verkündigung, durch dein Bibelstudium Glauben aufgebaut in dem Jünger. Und er weiß, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Man ist überzeugt von der Güte Gottes, von der Treue Gottes. Gott ist treu. Wenn ich ihn bitte, wird er tun, was Jesus gesagt hat, nicht was ich hoffe. Und Jesus hat gesagt, der Vater wird geben. So, wenn man bittet, empfängt man. Wie viele Stunden braucht man, um ein Geschenk zu empfangen? Ich komme, ich sage, hier sind meine Pralinen, danke für die Einladung. Und dann stehst du vor mir und ringst darum, dass du das jetzt empfangen kannst. Ja, ist das so? Du lächelst, du sagst danke, du nimmst es und dann ist gut. Und so machen wir mit Gott. Wir müssen einfach nur mal normal werden mit Gott. Es gibt da Warteversammlungen und es gibt Fasten und es gibt alles Mögliche. Die Bibel redet nicht von so etwas. Eine Gebetsnacht zu haben ist gut und auf Gott zu warten ist gut, aber nicht um den Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist wird durch die Predigt vom Glauben empfangen. Man bittet und man rechnet damit, dass Gott treu ist, das heißt, dass er sein Wort hält und jetzt gibt er. Wie viele Stunden braucht das für ihn, das zu geben? Fertig. So, dann hat man empfangen. Was tut ein artiges Kind, nachdem es ein Geschenk empfangen hat? Es sagt Danke. Das ist Punkt Nummer 3. Danke, Vater, dass du mir gegeben hast. Du bist so wunderbar, du bist so treu. Ich habe gebeten, du hast versprochen zu geben, wenn ich bitte. Ich habe meinen Teil getan, du hast deinen Teil getan. Ich habe es. Du hast mein Gebet erhört. Du hast mich erfüllt mit Heiligen Geist. Was ist der Beweis? Die Gewissheit im Herzen, dass Gott treu ist. Das heißt, dass er mit dir oder mit deinem Neubekehrten so umgeht, wie Jesus sagt, dass er umgehen würde mit ihm. Das ist Glaube. Gott ist treu. Gott gibt. Gott hält sein Wort. Fertig. So, dann haben wir. Halleluja. Und jetzt müssen wir nur noch das Geschenk auspacken. Und das ist der interessanteste Punkt. Was sagt das Wort Gottes? Apostelgeschichte 2, Vers 4. Immer wenn eine Sache zum ersten Mal kommt in der Bibel, lernen wir wesentliche Lektionen. Apostelgeschichte 2, Vers 4, Pfingsten. Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Und sie fingen an. Fingen an was? Fingen an zu sprechen. Wie? In neuen Sprachen. Wodurch? Wie der Geist gab, auszusprechen. So, achte auf die Reihenfolge. Sie fingen an. Mit was fingen sie an? Zu sprechen. Aber nicht in ihrer Muttersprache, sondern im Geist. Wie der Geist gab, auszusprechen. Der Heilige Geist kommt immer all inclusive mit Sprachenrede. Und wenn du ihn empfangen hast, wir beten nicht um die Sprachenrede, wir beten um Hingabe an den Heiligen Geist. Darum beten wir, dass der Heilige Geist übernimmt, dass er kommt und dass er uns erfüllt. Darum beten wir. Und wenn er da ist und wenn wir im Glauben empfangen haben, dann sind wir imstande, in Sprachen zu sprechen. Auch wenn wir das noch nie in unserem Leben getan haben, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wir sind imstande. Und dazu braucht es einen weiteren Glaubensschritt, und der sieht ein bisschen konkreter aus, weil jetzt im Vertrauen auf den Heiligen Geist tun wir, was die Bibel sagt. Paulus ist ganz klar, wir reden in Sprachen. Viele verwirrte Gläubige, die nicht genau ins Wort gucken, die denken, der Heilige Geist spricht. Und dann warten sie, machen sogar ihren Mund auf und warten, dass es kommt. Aber es kommt nie. Weil es gibt es nicht. Es gibt nur Glaubensgehorsam. Wir sprechen in Sprachen, nicht der Heilige Geist spricht in Sprachen. Das Einzige, was vom Heiligen Geist kommt, ist die Art und Weise, der Inhalt der Sprache. Das ist vom Heiligen Geist. Es ist unsere Stimme, es ist unser Willensentscheid. Wir geben uns hin. Wenn wir nicht wollen, er kann nicht geben oder es fließen lassen. Ja? Du hast einen Wasserhahn zu Hause, nicht wahr? Gehe ich mal von aus. Also nach der Statistik haben 80% der Haushalte in der ganzen Welt kein fließend Wasser. So, herzlichen Glückwunsch, wenn du fließend Wasser hast. Du gehörst zu einer privilegierten Minderheit. Aber hier in Europa ist es Standard. Wasserhahn heißt, das Wasserwerk garantiert regelmäßige Zufuhr von Wasser. Du musst aufdrehen. Und wenn du aufdrehst, fließt es. Das ist die Vereinbarung. Niemand kann beim Wasserwerk anrufen, ich habe jetzt den Vertrag, ich zahle hier und was ist, ich stehe vor dem Hahn und es fließt nicht. Der Techniker würde sagen, haben Sie schon mal versucht aufzudrehen? Ach, ich muss aufdrehen. Ach so. Nee, ne? Meine Beispiele sind immer ziemlich blöd. Aber das ist, wie wir uns dann benehmen. Leute sind voll des Heiligen Geistes. Ich bin ganz offen. Und dann warten sie, dass es kommt. Ich sage, es wird nie kommen. Das kannst du einstellen. Das wird nicht passieren. Du sprichst in Sprachen. Wenn du nicht entschieden bist, in Sprachen zu sprechen, im Vertrauen auf den Heiligen Geist, du wirst nicht in Sprachen sprechen. Nicht es kommt, sondern entweder du tust es im Glauben oder du tust es nicht im Glauben. Aber dann beschwer dich nicht, dass das Werk nicht geliefert hat. Wenn du den Hahn nicht aufdrehst, bitte beschwere dich nicht. Ja? Es liegt am Endverbraucher. Wir sprechen in Sprachen. Ja, wie macht man das? Und dann kommt diese typische Frage, ja, wie soll ich denn jetzt anfangen? Und manche Gläubige geben dort falsche Hilfen und irgendwelche psychologischen Tricks. Also die geben ihnen irgendein kompliziertes Wort, ein Zungenbrecher, ja, also mit ganz schrecklichen Abfolgen von Konsonanten und Vokalen, was man nicht aussprechen kann, und treiben den armen Jünger an, der soll das immer schneller, immer schneller, immer schneller aussprechen, ja, bis er dann irgendwie von diesem schwierigen Wort irgendwie so reinstolpert in seine Zungensprache. Das ist albern. Ja. Ich habe noch Schlimmeres gesehen in Rumänien, da machen sie, also pass auf, du musst so machen. Und du musst ein bisschen lauter von dir geben und dann kommt es irgendwie. Ja? Oder die berühmte Pfingstmassage, ja, wo das so in die Kopfhaut einmassiert wird. Ja? Es gibt da die, und dann eben so die nette charismatische Variante des stundenlangen Umarmens und hoffen, dass es dann irgendwann kommt. Das ist alles nett gemeint, aber das hat nichts mit Bibel zu tun. Ja? Mit Bibel geht ganz einfach, ich habe empfangen, der Heilige Geist ist in mir. Er hat mir jetzt diese Sprache gegeben. Das ist keine Sprache, die ich mir zusammenbasteln muss aus irgendwelchen Modulen, die ich im Kopf so mache und mir ausdenke. Ja? Oder jemand sagt, sag einfach Koriander, Koriander, Koriander. Ja? Koriander ist ein wunderbares Gewürz für Weihnachtsgebäck, ja? Aber das hat mit Sprachenrede nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Ja? Oder sprich mir einfach nach, ist auch ein dummer Ratschlag, weil seine Sprachenrede wird wahrscheinlich total anders sein als deine. Also was soll der denn nachsprechen? Er versucht dann ein, zwei Silben aufzuschnappen und alles, was er tut, ist aus dem Verstand, reproduziert er diese zwei Silben und wundert sich, warum er nie in diesen Fluss kommt. Es ist ein Fluss und es kommt nicht von hier. Es kommt nicht von hier. Alle, die ihr in Sprachen redet, wisst, es kommt nicht von hier. Es kommt von hier. Es kommt nicht aus dem Verstand. Es ist nicht etwas, was man zusammenbastelt. Ja? Sondern es fließt. Und es braucht eine Hingabe an den Heiligen Geist. Und diese Frage, ja, wie soll ich anfangen, ist eine sinnlose Frage, weil niemand kann die beantworten. Ja? Und deswegen ist es am besten, aufhören da zu überlegen, da oben, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Sondern einfach sagen, Heiliger Geist, du bist da. Du befähigst mich jetzt, Gott anzubeten in dieser neuen Sprache. Und dann sagen wir unserem Kandidaten dort, du stehst vor Jesus und jetzt öffne dein Herz. Mit einer Hand ergreifst du den Heiligen Geist, Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Sag, komm Heiliger Geist, lehre mich, Worte der Liebe zu Jesus zu sagen. Und dann bete Jesus an und entscheide dich, nicht mehr deine Muttersprache zu gebrauchen, sondern lass den Heiligen Geist von hier einfach fließen. Und auch ein guter Rat ist, weil wenn Menschen zum ersten Mal in Sprachen sind, sind erschrocken, weil sie haben eine andere Vorstellung. Sie denken irgendwie, das muss anders sein. Und dann hören sie sofort auf. Ja. Und dann kommt, ja, das mache ich doch selber. Das ist, was viele Menschen sagen. Ich sage, nein, im Vertrauen auf den Heiligen Geist lässt du ihn durch dich fließen und du gehst mit ihm mit und du sprichst. Und lass es fließen, nicht nur 15 Sekunden und dann brichst du erschrocken ab, sondern dreh richtig auf, dreh den Hahn richtig auf und lass es mal so richtig lange fließen. Und das ist eine Hilfe, dass du mit ihm zusammen anfängst, am besten bei drei, weil dann hört er auf zu denken. Ja, was soll ich jetzt machen? Du sagst, pass auf, der Heilige Geist ist da, glaubst du das? Hat er die Sprache, glaubst du das? Ja. Willst du jetzt in Sprachen sprechen? Ja, okay, pass auf, bei drei fangen wir an. Ich zähle bis drei und dann fange ich an, in Sprachen zu sprechen und du auch. Der Unterschied, du zum ersten Mal. Ich weiß nicht und ich mache mir auch keine Gedanken, mit welcher Silbe ich anfange, mit A oder mit B oder wie. Ich weiß es nicht, mache mir auch keinen Plan, brauche ich auch nicht. Ich springe einfach rein, ich kann dir nicht sagen, wie wird mein erstes Wort heißen. Ich mache keinen Plan. Er gibt die Sprache. Ja. Aber ob du 100.000 Mal in Sprachen sprichst und schon Jahrzehnte oder zum ersten Mal, das Prinzip ist immer das gleiche. Du verlässt dich auf den Heiligen Geist in dir und du springst einfach rein und glaubst, er fängt dich auf und du landest in der Sprache und diese Sprache fließt und wenn es fließt, merkst du, es kommt von hier und nicht von hier oben. Das ist eine Sprache der Liebe. Eine Sprache der Hingabe. Und wir machen uns in dem ganzen Prozess und auch hinterher klar, wir haben nichts anderes getan, als was das Wort Gottes sagt. Gegen diese Gewissheit kann kein Zweifel des Teufels bestehen. Du hast getan, was die Bibel sagt. Wie viele Gläubige sind verunsichert? Wie viele Evangelikale habe ich erlebt, die haben gesagt, ja gut, also ich sehe schon, dann lass uns beten, aber nicht mir die Hände auflegen. Ja, weil sie die Idee haben, durch Hände auflegen kommt der Schwarmgeist. Ja, diese ganze Idee vom Schwarmgeist hat mit der Bibel nichts zu tun. Die Idee, das Konstrukt vom Schwarmgeist kam damals, als sie Anfang des Jahrhunderts gegen den Heiligen Geist gegangen sind. Und sie haben also die Idee gehabt, es gibt ein Imitat, ein teuflisches Imitat. Das ist der Schwarmgeist. Der benimmt sich wie der Heilige Geist. Der motiviert Menschen zu einem reinen Leben, der motiviert Menschen zur Hingabe, der motiviert Menschen zum Wort Gottes. Und sie werden wirkliche Jünger. Es sieht alles täuschend echt aus und niemand kann es erkennen. Bis auf ein paar Profi-Experten und die haben diese Gabe der Geisterscheidung und die wissen, es ist alles eine dämonische Fälschung. Diese Lehre erzeugt totales Misstrauen. Totales Misstrauen. Das Problem der Evangelikalen ist nicht Sprachenrede, sondern ein Misstrauen gegen Gott. Das ist ihr Problem. Jesus hat gesagt, wenn ein Kind den Vater bittet um den Heiligen Geist, um ein Stück Brot, dann wird der Vater dafür nicht einen Stein geben oder einen Skorpion oder eine Schlange. Der Vater im Himmel gibt gute Gaben. Und wir vertrauen ihm, dass er, wenn wir uns für ihn öffnen und wir wollen etwas bekommen, was uns hilft, klarer und entschiedener und kraftvoller und heiliger zu leben. Wir glauben, dass er in diesem Moment, wo wir uns für ihn im Glauben öffnen, nicht schutzlos sein lässt und irgendein Schwarmgeist kommt in unser Leben. Ein Schwarmgeist kommt zu Menschen, die schwärmen wollen, die einen unnüchternen Glauben haben wollen, der sich nicht gründet im Wort Gottes. Dann kommt der Schwarmgeist. Es gibt wirklich einen religiösen Hype und eine emotionale Aufregung, die mit dem Wort nichts zu tun hat. Das gibt es wirklich. Aber wer will das? Wir wollen das echt, wir wollen Gott dienen. Aber die Alternative ist nicht, wir machen uns für alle übernatürlichen Erfahrungen zu. Ja? Nur weil es Gefahren gibt, ist die Antwort Gottes nicht, wenn das mit dem Heiligen Geist irgendwie nicht so einfach ist, dann am besten, wir wenden uns dem Thema gar nicht zu, wir haben nichts damit zu tun. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wehrt nicht, in Zungen zu sprechen. Eifert nach den Gaben. Da gibt es starke Aufforderungen, in diese Dinge hineinzugehen und nicht aus Angst vor Fehlern sich davor zu verschließen. Ja. So, das Wort Gottes gibt Glauben und im Glauben wird gehandelt. Und das Handeln sieht aus zweifach. Wir bitten, wir empfangen und danach packen wir das Geschenk aus und wir beten Gott an in neuen Sprachen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Im Vertrauen auf den Heiligen Geist, der in dem Moment, wie wir unseren Mund aufmachen, die Sprache gibt, sprechen wir. Das ist Glaube im fortgeschrittenen Stadium. Und dann fließt der Heilige Geist. Und wir erleben es zum x-ten Male und dieser Neubekehrte zum ersten Male. Und viele Male, aber nicht immer, muss auch nicht, aber viele Male geht das auch mit starken inneren emotionalen Erfahrungen zusammen. Aber das ist unwichtig. Ob das jetzt kommt oder später kommt, das ist unwichtig. Wichtig ist, dass wir es tun. Okay, ist doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ich wollte ganz knappi machen, jetzt hier Punkt, Lehre zu Ende.